Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Montag, den 12. Dezember. Das sind unsere heutigen Themen. Kinder sind am stärksten von der Klimakrise betroffen. Zu diesem Schluss kommt ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Terre des Hommes. Wir sprechen mit einer Aktivistin in Indien über die Auswirkungen des Klimawandels auf das Leben der Menschen in der Region.
The repairs are slow and generally the repairs are not done in time before the next cyclone comes.
Und der Präsident El Salvadors, Nayib Bukele, inszeniert sich als Kämpfer gegen die Bandenkriminalität.
Zwischen 60 und 80.000 Menschen haben die Behörden in den letzten Monaten als angebliche Maras verhaftet. Damit ist das kleinste Land Lateinamerikas dasjenige mit der höchsten Zahl von Gefangenen pro 100.000 EinwohnerInnen.
Dabei werden unlautere Mittel eingesetzt. MenschenrechtlerInnen reden von einer Demontage der Demokratie. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Asylsuchende in der Schweiz können sich neu an eine unabhängige Beschwerdestelle wenden. Das berichtet SRF News. Das Staatssekretariat für Migration SEM reagiere damit auf Vorwürfe, wonach Sicherheitspersonal in den Bundesasylzentren Gewalt angewendet habe. Betrieben wird die Meldestelle vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk. Asylsuchende können sich anonym an die Meldestelle wenden bei Problemen in den Bundesasylzentren. Die Beschwerdestelle läuft seit Anfang November. Bisher sind gemäß SEM über 20 Meldungen eingegangen. In der Schweiz ist die Bevölkerung mit Migrationsgeschichte in den letzten 10 Jahren um mehr als 4 Prozentpunkte angestiegen. Darüber informiert das Bundesamt für Statistik. 39% der Menschen, die in der Schweiz leben, haben demnach Migrationshintergrund. Das heißt, mindestens ein Elternteil ist nicht in der Schweiz geboren. 26% der Menschen in der Schweiz besitzen keinen Schweizer Pass. Italien lässt 3 Seenotrettungsschiffe anlegen. Rund 500 Gerettete dürfen an Land, darüber berichtet die deutsche Tageszeitung Taz. Die neue rechte Regierung in Italien hatte zuvor angekündigt, den Schiffen das Einlaufen zu verwehren. Dass diese nun doch italienische Häfen ansteuern konnten, sei jedoch kein Kurswechsel, betonte das italienische Innenministerium. Grund dafür sei das schlechte Wetter, welches die Crew der Schiffe zum Vorwand genommen hätte, den Notstand an Bord zu erklären. Im Iran ist im Zusammenhang mit den Protesten eine zweite Person hingerichtet worden. Der Mann sei heute früh öffentlich gehängt worden, berichten verschiedene internationale Medien. Er habe angeblich 2 Sicherheitskräfte erstochen und 4 weitere verletzt. Das Urteil gegen ihn lautete Krieg gegen Gott. Das peruanische Parlament hatte Präsident Pedro Castillo in der vergangenen Woche entlassen. Im Anschluss wurde Castillo verhaftet. Das Amt übernahm Vizepräsidentin Dina Boluarte. Sie hatte angekündigt, Pedro Castillos Amtszeit zu Ende zu bringen. Diese würde noch bis 2026 dauern. Nun gingen am Wochenende im ganzen Land tausende Menschen auf die Straße. Sie forderten vorgezogene Wahlen. Dem Innenministerium zufolge seien bei den Protesten mindestens 2 Personen ums Leben gekommen. Dina Boluarte soll heute früh bekannt gegeben haben, dass sie die Präsidentschaftswahlen tatsächlich vorziehen werde, allerdings nur zum Jahr 2024. Und noch zum Wetter. Der morgige Dienstag wird stark bewölkt. Es gibt einige Schneeflocken. Die Temperaturen sind knapp unter dem Gefrierpunkt. Am Mittwoch steigen dann die Temperaturen. Es regnet bei ca. 6 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es sind die größten Mangrovenwälder der Welt. Im riesigen Delta des Ganges leben tausende Menschen in verstreuten Siedlungen. Sundarbans heißt diese Region, sie steht im Zentrum eines kürzlich veröffentlichten Berichts von Terre des Hommes. In diesem kommt die Organisation zum Schluss, dass die Kinder am stärksten betroffen seien von den Folgen der Klimakrise. Kira Marwaha leitet die Delegation von Terre des Hommes in Indien und Nepal. Derzeit ist sie in Kalkutta im Nordosten Indiens, unweit der Sundarbans-Region. Ich habe sie gefragt, inwiefern die Klimakrise schon spürbar sei in dieser Weltgegend.
Visible impacts that you can see are, I mean, in the last 10 years, for example, two islands, islands where people lived, have completely disappeared.
Der Klimawandel hat bereits sichtbare Folgen. Zwei Inseln sind beispielsweise in den letzten 10 Jahren komplett verschwunden. Die Straßen sind wegen der Unwetter in einem sehr schlechten Zustand. Nirgendwo sonst in Indien gibt es mehr Zyklone als hier. Die Frequenz dieser Wirbelstürme hat zugenommen. Und mit jedem Zyklon geht ein großer Teil der Infrastruktur kaputt. Die Reparaturen sind langsam und meist noch gar nicht beendet, wenn der nächste Wirbelsturm auf Land trifft. Hinzu kommt, dass das Land immer versalzener wird. Wenn die Äcker geflutet werden wegen des Zyklons, bleibt das Salz im Boden zurück. Es dauert 1 bis 2 Jahre, bis der Boden wieder für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Mir ist wichtig zu betonen, die Leute, die hier wohnen, leben sehr einfach. Sie produzieren praktisch keine Emissionen, gehören aber zu den am stärksten Betroffenen auf der ganzen Welt.
Unter den vielen Stürmen, den Hochwassern und dem veränderten Klima leidet dann vor allem auch die Landwirtschaft. Die Produktion nimmt ab. Sie schreiben, dass besonders die Kinder leiden, wenn weniger Essen vorhanden ist. Warum?
The land mass is reducing for one reason.
Weil Landmasse verschwindet, kann weniger Essen angebaut werden. Aber der größere Faktor ist tatsächlich die Versalzung des Bodens. Die Leute in der Sundarbans-Region sind auf Eigenanbau angewiesen, denn wir befinden uns hier in einem sehr armen Teil von Indien. Wenn sie kein eigenes Essen mehr anbauen können, muss das Essen von außerhalb eingeführt werden, was teuer ist. Eine ausgewogene Ernährung ist so kaum mehr möglich. Kinder sind besonders betroffen davon. Schwangere, die sich nicht ausgewogen ernähren, leiden oft unter Blutarmut. Ihre Babys kommen viel zu leicht zur Welt. Wenn sie dann auch als Babys keine ausgewogene Ernährung erhalten, leidet die körperliche und mentale Entwicklung. Dies kann nie mehr wieder aufgeholt werden. Es wird immer schwieriger, hier in Sundarban diverse Nahrungsmittel anzubauen. Und es wird immer schlimmer, weil die Böden immer salziger werden.
Sie schreiben auch, dass die Anzahl von Kinderehen und Teenager-Schwangerschaften steige in Regionen, die stark von der Klimakrise betroffen sind. Warum?
Yep, so it's again all kind of linked as well. So
all diese Themen hängen irgendwie zusammen. Die meisten Menschen in der Gegend leben in Lehmhütten oder in einfachen Betongebäuden mit Wellblechdach. Die meisten solcher Häuser sind nach einem Zyklon zerstört. Das passiert jedes Jahr. Ich bin seit 4 Jahren hier. Seither gab es mindestens einen Zyklon pro Jahr, oft auch zwei. Wenn dein Haus und dein Acker mit jedem Wirbelsturm kaputt geht, bist du in einem konstanten Kreislauf gefangen. Wiederaufbau, Zerstörung. In dieser Zeit kann man kein Einkommen generieren. In solchen Situationen haben Menschenhändler ein leichtes Spiel. Sie versprechen Mädchen und jungen Frauen eine Hausarbeit in der Stadt, ein fixes Dach über den Kopf. Dann werden sie aber Opfer von Menschenhandel. Die Familien hier sind sehr arm. Mädchen werden deswegen schon sehr jung verheiratet, damit die Familien eine Person weniger ernähren müssen. Das sehen wir vor allem während Covid. Viele hatten zuvor irgendeine kleine Arbeit, um etwas Geld zu verdienen. Wegen der Lockdowns war dies plötzlich nicht mehr möglich. Schon vor Covid war die Region hier ein Hotspot für Kinderehen, aber während Covid hat die Zahl noch einmal massiv zugenommen.
Wenn ein solches Unwetter, ein solcher Wirbelsturm kommt, können sich die Leute überhaupt in Sicherheit bringen?
So generally the government has a system in place. So
ja, die Regierung sorgt diesbezüglich für Sicherheit. Schulen und Gemeinschaftszentren dienen als Schutzräume. Es gab nur wenige Todesfälle wegen der Wirbelstürme, weil die Nothilfe der Regierung hinreichend gut organisiert ist.
Infrastructure set up by the government.
Viele Mädchen werden also Opfer von Menschenhandel und sie werden sehr früh verheiratet und früh schwanger. Was ist mit den Knaben? Leiden auch die unter geschlechtsspezifischen Folgen der Klimakrise?
Yeah, absolutely. So, I mean,
das tut sie, ja. Viele Buben können die Schule nicht beenden. Nach einem Wirbelsturm dauert es oft mehrere Wochen, bis die Schulen wieder funktionsfähig sind. Das betrifft dann natürlich Mädchen und Jungen. Beide können nicht mehr zur Schule. Doch bei den Buben ist es oft so, dass sie gar nicht mehr zurückkehren, weil sie in dieser Zeit dazwischen arbeiten gegangen sind, um Geld zu verdienen. In einer solchen Situation ist es schwierig, sie wieder in die Schule zu bringen. Wegen der großen Armut beenden die wenigsten Kinder die Schule. Fast die Hälfte der Buben und jungen Männer verlassen die Region, um in Kalkutta oder sonst wo in Indien arbeiten zu gehen.
Yeah, in that region, while the men leave for work.
Ihr Bericht trägt den Titel The Impact of Climate Change on Health, Migration and Child Protection in the Sundarbans Region of India, also in etwa die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, auf Migration und Kinderschutz in der Sundarbans Region. Er endet mit verschiedenen Empfehlungen an die Adresse unterschiedlicher Akteure vor Ort. Welche Empfehlungen geben Sie ab?
The key recommendations is to make sure that children are included in.
Wir wollen, dass die Anliegen der Kinder mit einbezogen werden bei der Frage, wie die Bevölkerung sich besser an den Klimawandel anpassen kann. Minderjährige müssen Zugang erhalten zu Informationen, damit sie bewusste Entscheidungen treffen können und Teil der Diskussion werden können. Das ist herausfordernd, denn hier in Indien gibt es klare Normen und Regeln, wenn es darum geht, wer Mitsprache hat. Und Kinder gehören meist nicht dazu. Zudem sollten die bereits vorhandenen Kinderschutzstrukturen gestärkt werden. Angestellte im Gesundheitsbereich, Lehrpersonen, Regierungsmitarbeitende müssen diesbezüglich ausgebildet und sensibilisiert werden. Unser Bericht zeigt, dass das Risiko, Opfer von Gewalt, Misshandlung und Ausbeutung größer ist für Kinder, die von Klimaschocks betroffen sind. Deswegen müssen wir sicherstellen, dass Kinderschutzstrukturen gut funktionieren. Auch empfehlen wir, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird, damit die Menschen eine Kommunikationsmöglichkeit haben in Krisen. Oft sind die Straßen kaputt, Kranke und Verletzte können Gesundheitseinrichtungen gar nicht erreichen. Aber über Telefon oder Internet können wir sie trotzdem unterstützen. Sowieso muss die Infrastruktur grundsätzlich verbessert werden, damit diese widerstandsfähiger wird gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Beispielsweise müssen Brunnen so gebaut werden, dass das Wasser nicht durch eine Flut verschmutzt werden kann.
Kaira Marwaham leitet die Delegation von Derdesom in Indien und Nepal.
Rabe Info.
Nayib Bukele ist Präsident El Salvadors und bricht mit einigen Konventionen. Er ist erst 42 Jahre alt und Geschäftsmann palästinensischer Herkunft. Doch Bukele hat es geschafft, die Menschenmassen hinter sich zu vereinen. Sein Lieblingsthema ist der Kampf gegen die Gewalt. El Salvador hält einen traurigen Rekord inne. Mit 105 Morden pro 100.000 EinwohnerInnen verzeichnet das mittelamerikanische Land die höchste Mordrate der Welt. Die Hauptverantwortlichen sind die Maras, also Jugendbanden, die sich opferreich untereinander terrorisieren. Bukele inszeniert sich als Kämpfer gegen diese Bandenkriminalität mit teils unlauteren Mitteln. Er untergräbt die Justiz und zensiert die Presse. Anfang Dezember ließ er Großstädte abriegeln, alles im Kampf gegen die Bandenkriminalität. MenschenrechtlerInnen reden von einer Demontage der Demokratie in El Salvador. Ein Beitrag vom Radio Onda.
Im einstmals heruntergekommenen und gefährlichen historischen Zentrum von San Salvador flanieren heute wieder Familien. Musikantinnen spielen, StraßenkünstlerInnen unterhalten ihr Publikum. Es gibt Essbuden, Eisstände und öffentliche Veranstaltungen. Es sind solche Erfolge, die Menschen beeindrucken und die Bukele neben der Präsidentschaftswahl 2019 auch die Parlamentswahl 2021 haushoch gewinnen ließen. In der Wahl seiner Mittel ist Bukele allerdings nicht zimperlich. PolizistInnen haben eine Lizenz zum Töten, verfeindete Kriminelle werden auf engstem Raum zusammengepfercht, auch in Pandemiezeiten. Mit Berufung auf geleakte Dokumente aus dem Strafvollzugssystem warf das regierungskritische Internetmagazin El Faro der Regierung schon in Bukeles ersten Präsidentschaftsjahr vor, heimlich mit den Banden zu verhandeln. Der Deal? Sonderbehandlungen und Vergünstigungen in den Gefängnissen bei Verringerung der Gewalttaten. Das könnte angesichts der verfahrenen und opferreichen Lage durchaus opportun sein. Nur offizielle Vereinbarungen mit Kriminellen sind gesetzlich verboten. Geheime Absprachen mit Verbrechern sind der Öffentlichkeit schwer zu vermitteln. Und wie genau diese Vereinbarungen aussehen, weiß niemand. Bukeles Informationspolitik hat andere Ziele als zu informieren, erläutert Angelica Cárcamo, Präsidentin der salvadoranischen JournalistInnenvereinigung APES.
Bukeles Narrativ ist, ich bin El Salvador. Ich bin gewählt gegen alle linken und rechten Widerstände. Bukele ist ein Publicity-Genie. Beeindruckend die Zahl von jungen Menschen in seiner Kommunikationsabteilung und in den Ministerien. Er ließ Unmengen YouTuber und Influencer einstellen. Seine Strategie? Auf allen Kanälen so oft wie möglich seine Botschaft unter das Volk zu bringen.
Hetze ist ein wesentliches Element in Bukeles Publicity. KritikerInnen werden immer wieder pauschal als korrupte und vom Ausland gelenkt verunglimpft. Und auch mit der kritischen Presse springt Bukele zunehmend rabiat um. Im April 2022 brachte er im Kongress ein Gesetz durch, das die Zensur offen legalisiert.
El sábado se convirtió en el día más violento de la historia de El Salvador, luego que se reportaran 62 muertes.
Im März 2022 war die Mara-Gewalt plötzlich wieder aufgeflammt. 60 Menschen waren an einem einzigen Tag ermordet worden. Ein Indiz dafür, dass der Geheimpakt mit den Maras nicht mehr funktioniert. Neben dem Zensurgesetz ließ Bukele den Ausnahmezustand ausrufen, der bis heute gilt. Und er kündigte weitere Maßnahmen an. Verschärfungen im Strafrecht, starke Einschränkungen des Rechts auf Verteidigung, Aburteilungen durch gesichtslose RichterInnen. Zwischen 60 und 80.000 Menschen haben die Behörden in den letzten Monaten als angebliche Maras verhaftet. Damit ist das kleinste Land Lateinamerikas dasjenige mit der höchsten Zahl von Gefangenen pro 100.000 EinwohnerInnen. Familien erfahren oft Wochen nichts über den Verbleib ihrer Angehörigen. Durch Bukeles Verhaftungs- und Aburteilungsstrategie bei gleichzeitiger Unterdrückung der Presse könnten Tausende unschuldiger Menschen nicht nur inhaftiert, sondern zu langen Haftstrafen verurteilt worden sein. Sonia Rubio von der Fundación para el Debido Proceso, einer von der UNO unterstützten Stiftung zur Stärkung des Rechtsstaates in El Salvador, erläutert die Folgen.
Die Demontage des Staats hat dazu geführt, dass die Verteidigung der Menschenrechte, der Kampf gegen die Korruption oder die Verteidigung von Land und Territorium fast unmöglich wird. Du findest kaum mehr ein Gericht, wenn du dich als Privatperson oder NGO gegen den Staat wehren willst. Das vom Bukele geschaffene System ignoriert nicht nur seine rechtsstaatlichen Pflichten, sondern es kriminalisiert, verfolgt und stigmatisiert uns. Und es schafft in den staatlichen Institutionen die Voraussetzung, um uns in jeder beliebigen Situation verhaften zu können. Und was am schlimmsten ist, sie schaffen ein Narrativ, damit unsere Nachbarschaft uns überwacht und denunziert.
Die Verfolgung von JournalistInnen, MenschenrechtsverteidigerInnen und RichterInnen hat schon jetzt viele Menschen ins Exil getrieben. Und die Repression dürfte in der nächsten Zeit noch vertieft werden, seit Bukele Ende November ankündigte:
Wir werden nun auch die großen Städte abriegeln, um die Terroristen, die sich in diesen Städten befinden, herauszuholen, damit sie in unserem Justizsystem mit den neuen Strafen abgefertigt werden, die die gesetzgebende Versammlung für sie beschlossen hat.
Anfang Dezember riegelten erstmals 10.000 Soldaten und Polizisten eine ganze Stadt ab. Es traf Soyapango im Großraum der Hauptstadt San Salvador. Sie kontrollierten Fahrzeuge, durchsuchten Häuser, verhafteten junge Männer, durchaus unter dem Beifall der gewaltgeplagten Bevölkerung. Die Militarisierung El Salvadors ist ein weiteres Herzstück der Machtstrategie Bukeles. Die Armee weiß er fest an seiner Seite. Die Verdoppelung der Streitkräfte und die immer größere Macht der Militärs ist ein Garant für diese Unterstützung. Das weckt bei vielen schlimme Erinnerungen. An die brutale Militärdiktatur, die El Salvador über Jahrzehnte terrorisierte, an den blutigen Bürgerkrieg der 1980er Jahre, als die Militärs mit allen Mitteln gegen Aufständische und vermeintliche UnterstützerInnen vorgingen. an willkürliche Verhaftungen, gewaltsames Verschwindenlassen, politische Morde, Massaker. Ist Nayib Bukele, der ehemalige Hoffnungsträger, auf dem besten Weg zum Diktator? Nicht nur die Maßnahmen der letzten Jahre lassen das befürchten. Gerade erst hat Bukele angekündigt, entgegen der Verfassung bei den Wahlen 2023 eine erneute Präsidentschaft anzustreben.
Das war ein Beitrag vom Radio Onda.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Montag, den 12. Dezember. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann und das Radio Onda. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Ich wünsche euch eine gute Start in die Woche. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.